wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, über den Tod zu sprechen? Mir war schon klar, als ich das Thema ankündigte, ja, da werden erstaunte Gesichter sein im Breitscheid. Da kommt so ein junger Mann und will über den Tod sprechen. Aber das Video hat ja gezeigt, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt da, über den Tod zu sprechen? Gibt es überhaupt einen richtigen Zeitpunkt? Einige sind zu jung und sagen, hat noch Zeit, kommt später. Einige sind älter und sagen, das Leben ist doch eigentlich ganz schön gewesen, schauen zurück und sagen, warum soll ich mich mit dem Tod beschäftigen? Ich glaube, wir verdrängen den Tod. Ein Beispiel, da sitzt ein Ehepaar am Kaffeetisch und unterhält sich. Und auf einmal sagt die Frau, du Heinz, wenn einer von uns beiden stirbt, dann ziehe ich wieder nach Köln. Meine gute Frau hat nicht so ganz aufgepasst, ne? Ich meine, mit dem Tod des Mannes hat sie gerechnet, aber mit ihrem eigenen nicht so ganz. So wird Tod manchmal verdrängt. Und wenn Menschen gefragt werden heute, wie möchten sie am liebsten sterben, sagen Menschen häufig, am Ende eines langen, erfüllten Lebens und dann möglichst plötzlich und unvorbereitet. Ich meine, das ist verständlich und das ist natürlich und klar, dass der Wunsch nach einem langen Leben da ist. Es ist auch verständlich, dass Menschen nicht leiden wollen, wenn es zum Ende ihres Lebens geht. Aber warum wollen sie plötzlich sterben? Kann es sein, dass es daran liegt, dass man gar nicht erst in eine Situation kommen möchte, wo man sich Gedanken über den Tod machen muss? Und man hofft, dass es einem erspart bleibt, dass man es am besten überhaupt nie machen muss. Und schon der Physiker und Philosoph Blaise Pascal hatte damals gesagt, weil es den Menschen nicht gelungen ist, den Tod abzuschaffen, haben die Menschen beschlossen, nicht mehr an den Tod zu denken. Und mal ganz ehrlich, wer von uns hat schon einen Toten gesehen? Ja, vielleicht regelmäßig sonntagabends im Tatort vielleicht. Aber sonst, wenn ich in meine eigene Zeit überlege, wie häufig war ich auf Beerdigungen? Und natürlich, wir denken, warum sollten wir uns mit dem Tod beschäftigen? Weil wenn wir das Leben genießen wollen, wenn wir Spaß haben wollen im Leben, dann müssen wir doch förmlich den Tod verdrängen. Weil beides geht ja nicht. Wir können das Leben doch nicht genießen, wenn wir ständig dran denken, könnte bald zu Ende sein. Wer jetzt irgendwo in den Europapark geht und denkt, oh, ich habe nur noch 10 Minuten, ich muss noch genießen, weil in 10 Minuten muss ich ja raus, ich muss ja in 10 Minuten raus. Man kann die Zeit doch gar nicht genießen. Ist das nicht genauso mit dem Leben? Müssen wir den Tod nicht verdrängen, raus aus unseren Familien, damit wir Freude haben können am Leben? Ich weiß nicht, wie der Psalm, der eben vorgelesen worden ist, Psalm 90, auf Sie wirkt. Ist das ein pessimistischer Psalm, so ein bisschen erdrückend, so ein bisschen, ja, das Leben macht eigentlich keinen Spaß. Es ist von Vergänglichkeit die Rede, von das Menschenleben ist wie Gras, ne? Heute noch am Sprießen, morgen ist es verdorrt. Da ist die Rede vom Zorn Gottes. Das klingt doch alles nicht sehr ermutigend. Wie komme ich dazu, die Predigt zu überschreiben mit dem Titel Den Tod zum Ratgeber machen? Deshalb, weil im Psalm 90 der bekannte Vers steht, in Vers 12, der bekannte Vers steht aus Vers 12, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Und Luther, das ist für einige von uns vielleicht bekannt, wie Luther diesen Vers 12 übersetzt, Luther schreibt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. So, eigentlich im hebräischen Text steht da nichts von sterben, da steht, lehre uns zählen unsere Tage. Aber ich glaube, Luther hat den Kern der Sache getroffen. Er hat verstanden, es geht nicht um Mathematik, es geht nicht um 1 plus 1, wie viele Tage habe ich noch, sondern es geht darum zu verstehen, dass die Tage eben begrenzt sind, dass wir nicht unendlich Zeit haben. Und es ist genau das Gegenteil der Fall. Der Vers sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und wir denken, lassen wir den Tod doch außen vor, das ist uns am liebsten, weil dann haben wir Freude und Spaß am Leben. Und der Bibelvers sagt eigentlich genau das Gegenteil, sagt, der Tod ist für uns sogar der Ratgeber, weil wenn wir bedenken, wie wenig Lebenstage wir haben, dann werden wir klug, dann werden wir weise. Schön, wer sagt das eigentlich? Der Psalm 90 ist ein Gebet von Mose und Mose reflektiert über sein Leben. Er denkt nach. Wir wissen nicht ganz genau, oder wir wissen es eigentlich gar nicht, wann Mose diesen Psalm geschrieben hat. Wir wissen gar nicht, wann er darüber nachgedacht hat, über das Leben. Einige Ausleger gehen davon aus, dass Mose am Ende seines Lebens diesen Psalm geschrieben hat. Mose wurde ja 120 Jahre alt. Und man kann sagen, das ist so wie die Quintessenz seines Lebens. Wenn man den Mose fragen würde, Mose, was würdest du uns weitergeben aus deinem Leben? Was hat dir das Leben so gelernt, die 120 Jahre? Was hast du daraus gelernt? Dann würde Mose vielleicht Psalm 90, Vers 12 zitieren und sagen, denk dran, du wirst sterben, das macht dich klug. Mose, wie gesagt, 120 Jahre alt geworden. Moses Leben ist ja ziemlich einfach zusammenzufassen, 3x40. Die ersten 40 Jahre waren spannend, der war in der Ausbildung der Ägypter und es steht sogar im Neuen Testament, Mose wurde unterrichtet in aller Weisheit der Ägypter. Und die Ägypter damals, zu der Zeit von Mose, das war ein ganz schlaues Völkchen. Das war die Weltelite damals. Wer da seine Ausbildung bekommen hat, der war wer? Mose war wer? 40 Jahre lang, beste Ausbildung bekommen. Dann hat er 40 Jahre Zeit gehabt, um über sich selber nachzudenken, über seinen eigenen Weg, 40 Jahre lang in der Wüste. Da hat er Demut gelernt. Und dann war er 40 Jahre lang unterwegs als Führer des Volkes. Und wir wissen, die 40 Jahre als Führer des Volkes, die enden ein bisschen frustrierend. So die fast 40 Jahre lang kreisen so durch die Wüste rum. Warum? Weil die Generation, die Mose da führte, war ungehorsam, hat Gott nicht vertraut. Als Strafe mussten sie jetzt ihre Kreise ziehen in der Wüste, bis alle tot sind. So, und möglicherweise hat Mose diesen Psalm, diesen Text in dieser Zeit geschrieben. Weil nicht nur Mose musste in dieser Zeit sterben, nicht nur das Volk musste in dieser Zeit sterben, auch Mose. Mose, der so treu unterwegs war, der für sein Volk eingestanden ist, musste am Ende feststellen, wo Gott zu ihm sagte, kommst nicht rein. Du hast dich nicht an alles gehalten, was du tun solltest. Und wie deprimierend muss es für Mose gewesen sein? Und dann kann man vielleicht verstehen, der Psalm 90 ist so ein bisschen deprimierend, so, ach, macht das Leben eigentlich noch Sinn? Ja, wir kehren zu Staub zurück. Ach, und wenn das Leben 80 Jahre wird, dann ist das Mühe gewesen und anstrengend gewesen. Und jetzt frage ich zurück, wirklich? Ist das die Sicht von Mose? Total deprimierend? Ich glaube, der Psalm 90 wirkt nur auf den ersten Blick so pessimistisch. Ich glaube, da verstecken sich drei ganz ermutigende, entlastende, befreiende Wahrheiten drin. Mir geht es heute nicht darum, dass wir positiv denken oder dass wir nicht negativ denken, sondern was ich möchte oder was ich wünsche, was ich Ihnen allen wünsche, ist, dass wir realistisch denken. Weil der Tod ist eine Realität. Und drei Aussagen, auf die möchte ich heute zu sprechen kommen. Es geht mir um drei Dinge. Nämlich, wie können wir den Tod zu unserem Ratgeber machen? Und ich glaube, wir können mit Mose zusammen antworten, indem wir einmal sagen, ich weiß, dass ich nicht ewig bin, dass ich nicht immer sein werde. Als zweites, ich weiß, dass ich nicht okay bin und ich weiß, dass ich nicht ohne Gott kann. Das sind die drei Punkte, die wir uns heute gemeinsam anschauen möchten. Ich lese die Verse 2 bis 6 nochmal und da steht, Mose sagt ab Vers 2, ehe die Berge geboren waren und du die Erde, Gott, und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Abend blüht es, am Abend welkt es und verdorrt. Das ist der große Unterschied zwischen Gott und den Menschen. Gott ist ewig, der Mensch ist sterblich. Irgendwann ist Schluss. Und dieses Irgendwann, das haben wir nicht in der Hand. Und jetzt, was hier ganz deutlich wird, es ist nicht einfach so, dass irgendwann mal Schluss ist. Hier steht, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Du sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Du schwemmst sie hinweg. Dass wir Menschen sterben, dass wir irgendwann nicht mehr da sind, das hat Gott so gewollt. Gott will, dass wir nicht ewig leben. Es geschieht also nicht einfach so, dass wir sterben. Wir müssen eigentlich immer sagen, und das ist so schön im Neuen Testament, steht es dann auch im Jakobusbrief, wenn ihr irgendetwas tut, dann sagt, wenn Gott will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Und ich weiß nicht, manchmal, das kennt man in den frommen Kreisen, so Gott will und wir leben. Da gibt es, glaube ich, sogar eine Abkürzung für, ne? Ich meine, die habe ich schon mal irgendwo gesehen in den E-Mails ganz unten, statt irgendwie mit freundlichen Grüßen dann immer, so Gott will und wir leben. So, ein paar Buchstaben. So wie HDL, ne? Hab dich lieb, kann man auch sagen, ist und so weiter. Ist eigentlich ein ganz guter Spruch, weil Jakobus sagt ja nicht, Leute, ihr dürft nicht planen. Also das wäre für mich wäre das der größte Chaos, wenn ich nicht planen dürfte. Ich bin so ein Typ mit Listen und Terminkalender. Wenn ich nicht planen dürfte, wäre ganz schlimm. Aber das sagt ja der Jakobusbrief ja auch gar nicht. Er sagt ja nicht, ihr dürft nicht planen, sondern wenn ihr plant, dann tut doch bitte nicht so, als ob ihr das alles in der Hand habt. Sondern wenn ihr plant, dann überlegt, wenn Gott will, können wir das und das tun. Gott hat also unser Leben in der Hand. Und jetzt mal eine persönliche Frage an Sie. Sind Sie sich Ihrer Vergänglichkeit bewusst? Oder vielleicht gehören Sie ja auch zu den Menschen, die immer nur an die Zukunft denken? Vielleicht kennen Sie das auch, so geht es mir zumindest. Wenn meine Kinder oder wenn unsere Kinder mal groß sind, was werden wir dann noch alles machen? Oder wenn unsere Kinder aus dem Haus sind? Oder wenn ich erst mal den Job habe oder die neue Stelle habe, dann? Oder wenn ich Rentner bin? Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, wie lange das geht, wenn ich erst mal? Vielleicht macht man das so bis 60, 65, ich weiß nicht. Aber dann guckt man sich irgendwann an und sagt, ja, weißt du noch, damals? Ja, ist schon komisch, oder? Erstmal redet man ganze Zeit, ja, wenn, dann mal irgendwann. Und dann ist es soweit, dann guckt man zurück und sagt, ja, sag mal, weißt du noch, damals? Ist eigentlich schon ein bisschen komisch. Man kann erstmal nicht genießen, man denkt immer, ich brauche noch etwas, um glücklich zu sein, damit es wirklich spannend wird. Und dann ist man irgendwann soweit und guckt zurück, ah, damals, das war doch eine tolle Zeit, oder? Das war doch schön. Was zeigt dieses Denken? Ich glaube, dieses Denken, dass wir immer an die Zukunft denken, was können wir noch alles machen und was brauche ich, um glücklich zu sein, wenn ich erstmal die neue Stelle habe, das zeigt, dass wir uns der Vergänglichkeit gar nicht bewusst sind. Wir leben nicht in der Gegenwart, sondern in der Zukunft. Und ich glaube, auch in unseren frommen Kreisen sagen wir oft ganz schön, ja, wir wollen doch auch nicht vergessen, es geht ja um das Leben nach dem Tod. Und dann sind wir ewig bei Jesus und alles, was so schlimm ist hier auf Erden, das werden wir alles vergessen können. Aber hier im Psalm 90 geht es weniger um das Leben nach dem Tod, sondern es geht darum, dass uns der Tod sogar jetzt für das jetzige Leben klug macht. Also gar nicht erst unbedingt, hey, denk dran nach dem Tod, sondern auch das jetzige Leben. Wenn wir wissen, dass die Zeit begrenzt ist, sollen wir klug werden. Weil uns steht nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Frau wirklich den Lebensabend genießen kann. Ich weiß es nicht. Und deshalb möchten wir jetzt die Zeit genießen. Jetzt sagt ihr vielleicht, ich kann es ja leicht sagen, ich wohne in der Schweiz, ne? 1200 Meter Höhe, ich kann das Leben genießen. Ja, aber glaubt mir, auch das ist eine Anstrengung für mich, weil ich mich gefragt habe, wenn ich erstmal mit dem Studium fertig bin, ja, wenn ich erstmal, dann wird es doch schön, dass wir irgendwann mal begriffen haben, warum eigentlich noch warten? Warum wird das Leben irgendwann mal erst schön? Warum ist es nicht jetzt schon schön? Weil man kann dem Tod nicht aus unserem Leben weglügen. Ich meine, der Tod schaut uns an. Ich habe heute morgens übrigens schon wieder mal ein graues Haar entdeckt, als ich in den Spiegel geschaut habe. Aber wenn man in den Spiegel guckt, dann ist es ja wie so der Beweis. Man merkt, ja, die Augenlinien werden irgendwann zu Faltenfurchen, ne? Und da kann man irgendwann nicht mehr genug tun, um das wegzumachen. Man merkt irgendwann, man hat nicht alle Ewigkeit Zeit, um Kinder oder Karriere zu machen. Unsere Körper sind der unübersehbare Beweis, irgendwann ist Schluss. Wir sind Sterbende. Der Prozess des Sterbens beginnt bei der Geburt, wenn man so will. Ja, und die Sterblichkeitsrate konnte in Deutschland immer noch nicht unter 100% gesenkt werden. Das muss man sich vorstellen, ne? Immer noch nicht. Wir haben es noch nicht geschafft, wir haben so viel geschafft, aber die Sterblichkeitsrate immer noch bei 100%. Und das ist eine erste Erkenntnis bei Mose, der nicht sagt, mein Leben ist irgendwann zu Ende. Ich gestehe ein, ich bin nicht immer. Ich werde nicht ewig sein. Klingt vielleicht pessimistisch, muss es aber gar nicht, weil das macht uns klug. Wir alle haben in der Schule gelernt, alles, was knapp ist, was selten ist, ist teuer. Wenn es etwas unbegrenzt gibt, dann kostet es nichts. Aber wenn es etwas ganz, ganz wenig gibt, dann kostet es etwas. Ja, zum Beispiel Elvis Presley. Der hat zur damaligen Zeit, als er gelebt hat, nur sehr, sehr wenige Objekte signiert mit seiner Unterschrift. Und als dann so ein riesen Hype um seine Person entstanden ist, sind die Leute natürlich total wild darauf gewesen, diese Produkte zu haben, wo die Originalunterschrift von diesem Superstar drauf ist. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Nachfrage ist groß nach diesen Produkten, aber es gibt nur ein ganz, ganz kleines Angebot an diesen Produkten. Was passiert? Der Preis steigt, das Produkt wird wertvoller. Ganz einfach, wenn etwas knapp ist, Wenn etwas begrenzt ist, bekommt es seinen Wert. Nicht anders ist es mit dem Leben. Unsere Tage sind gezählt, es ist knapp. Und deshalb steigert es auch den Wert des Lebens. Jeder Tag bekommt auch seine Bedeutung. Warum? Gerade deshalb, weil unsere Tage begrenzt sind. Und deshalb hat der Apple-Gründer Steve Jobs damals kurz vor seinem Krebstod 2011 gesagt, der Tod ist möglicherweise die beste Erfindung des Lebens. Spannendes Zitat, oder? Der Tod ist möglicherweise die beste Erfindung des Lebens. Wir wissen, es ist nicht einfach eine Erfindung des Lebens, wir wissen, es ist ein, ich glaube sogar auch ein Gnadengeschenk von Gott gewesen, dass er im Garten Eden damals gesagt hat, der Mensch muss nicht ewig in seiner Sünde leben. Es ist nicht eine Erfindung des Menschen gewesen oder des Lebens, sondern eine Erfindung Gottes. Klug ist, wer den Tod in sein Leben einkalkuliert. Und ich habe mich auch in der Vorbereitung gefragt, wie kann ich auch als junger Mensch mir bewusst machen, dass der Tod zum Leben dazugehört. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die mir auch eingefallen sind. Ich glaube, es ist eine Möglichkeit, das Grab eines Verstorbenen zu besuchen. Damit noch bewusst zu werden, ja, das Leben ist vergänglich. Und ich habe mir neu vorgenommen, ich habe es im Übrigen schon seit Jahren vorgenommen, mal mein eigenes Testament zu schreiben. Oder meine eigene Beerdigung zu planen. Zu überlegen, was soll eigentlich bei meiner Beerdigung gesagt werden. Manche sagen vielleicht, das ist ja in dem Alter, warum beschäftigt man sich mit dem Tod. Aber ich glaube, es ist gut zu klären, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Was möchte ich, dass über mein Leben gesagt werden kann am Ende meines Lebens? Und ich glaube, wenn man an den Tod denkt, verändert das unser eigenes Leben. Und das, als nächstes sagt der Mose, oder ich sage es mal mit meinen Worten, ich erkenne an, Gott, ich weiß, dass ich nicht okay bin. Und ich lese die Verse 7 bis 11. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir verbringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Diese Verse beantworten die Frage, warum der Mensch eigentlich nicht immer sein wird, warum der Mensch vergänglich ist. Warum? Es ist nicht einfach, liegt nicht einfach in der Natur der Sache, der Mensch stirbt, sondern was steht hier? Der Zorn Gottes ist es, der Grimm Gottes ist es, der den Menschen so vergänglich macht. Vers 7. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Gottes Zorn ist es, der uns vergänglich macht, der uns sterben lässt. Und Vers 8 zeigt dann, warum Gott zornig ist. Warum hat Gott ein Problem mit uns? Weil wir sündig sind wegen unserer Vergehen, die vor ihm sind. Unsere Schuld ist es, die vor Gott trennt. Und es ist so befreiend zu wissen, ja, ich weiß, dass ich nicht okay bin, dass ich schuldig bin. Ich glaube, Menschen erkennen oft nicht ganz genau, wo das Problem hier liegt. Weil in Vers 11 fragt Mose ja, wer erkennt das denn? Wer erkennt die Stärke deines Zorns, deines Grimms? Das Problem, glaube ich, liegt in der ersten Linie nicht darin, dass wir Sünder sind, sondern dass wir nicht erkennen, dass wir Sünder sind. Natürlich muss man erstmal wissen, dass wir Sünder sind, aber ich glaube, es geht in erster Linie nicht darum, dass wir Sünder sind, sondern dass wir nicht erkennen, dass wir Sünder sind. Meine Frage an uns ist, können wir sagen, ich bin nicht okay? Ganz ehrlich, ich will es nicht von mir sagen. Ich will es von mir nicht sagen müssen, dass ich nicht okay bin. Aber wenn ich an mein Leben denke, und ich weiß nicht, ob ihr auch dieses Gefühl schon mal hattet, wo ihr von euch selbst überrascht seid, im negativen Sinn, dass ihr auf einmal erlebt, wie ihr erschreckt seid, wie ihr reagiert. Und mir ist das noch vor ein paar Wochen passiert, oder ich meine, ich habe jetzt die letzte Woche nicht in meiner Familie verbracht, sonst wäre es wahrscheinlich auch in dieser Woche passiert. Aber gerade dann, wenn die Kinder manchmal nicht das tun, was ich sage, und ich dann so aus der Haut fahre und ich vor einigen Wochen so erschreckt war über mich selber, dass einer meiner Kinder Angst bekommen hat von mir, wo ich dachte, was ist los mit mir? Wie kann es sein, dass mein eigenes Kind, das ich doch eigentlich mag, plötzlich Angst vor dem eigenen Papa hat? Was ist los? Und ich muss ehrlich sagen, ich war richtig erschreckt vor mir, dass das passiert ist. Ich sage, wie kann das sein? Und ich sage, ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, dass ich nicht okay bin, aber mein Problem ist, ich muss es sagen, weil ich es bin. Ich bin nicht okay oder weil ich es nicht bin. Ich glaube, Christen geben gerne zu, dass sie sündigen, aber wenn es konkret wird, dann merken sie, dass sie eigentlich keine Sünde haben. Ja, ich hätte ja auch sagen können, wenn meine Kinder gehorsam wären, dann hätte ich ja auch anders reagiert. Ich meine, das Problem ist, sie waren ja nicht gehorsam. Oder wenn ich überlege, andere Eltern, die sind ja noch viel schlimmer als ich. Ich meine, ich bin ja noch ganz human. Ne? Ich bin ja nachher wieder freundlich und so. Es dauert auch nur 5 Minuten. Ne? Bei anderen geht es vielleicht länger. Und wenn ich so mit meiner Schuld umgehe, dann schiebe ich die Schuld ab. Und das macht die Dinge ja nur noch viel schlimmer. Man findet immer jemanden, der schlimmer ist. Ne? Schlimmer geht immer. Kann man sich gut merken. Schlimmer geht immer ist nur eine Ausrede. Und es gibt eine schöne Erzählung aus dem Osten von einem Mann mit einem Schatten. Und dieser Mann wollte seinem eigenen Schatten davonlaufen. Er konnte es nicht. Sein Schatten lief immer hinterher. Und er verzweifelte daran, dass sein Schatten ihn verfolgte. Und wie konnte er das Problem lösen? Wie können wir das Problem lösen, unseren eigenen Schatten abzuhängen? Ganz einfach. Wäre dieser Mann in den Schatten eines anderen getreten, hätte sich sein Schatten aufgelöst. Ich glaube, für jeden Menschen von uns gibt es diesen Schatten, wo wir unseren eigenen Schatten verbergen können. Und das ist der Schatten vom Kreuz, von Jesus. Wir können mit unserem eigenen Schatten, mit unseren eigenen Fehlern, in den Schatten des Kreuzes treten und da können wir unsere Schultern bergen. Jesus hat mein Nicht-Okay-Sein getragen. Und deshalb können wir mutig sagen, ich bin nicht okay. Deshalb, die große Schuld des Menschen, sind, glaube ich, nicht die Sünden, die er tut, sondern die große Schuld der Menschen sind all die Fehler, die er nicht zugibt. Die stehen zwischen uns und Gott. Vielleicht meinen wir, wenn wir fehlerhaft sind, kann das Leben nicht gelingen. Moses Antwort ist, gib es doch zu, dass du das Leben nicht meisterst. Das ist doch Realität. Und das ist doch so heilsam, wenn ich weiß, wo ich mit meiner Schuld hin kann, mit meinem Vatersein, das nicht funktioniert. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, Gott, mit meiner Schuld kann ich zu dir kommen. Ich glaube, derjenige, der weiß, dass er nicht okay ist, der ist auch schneller bereit, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die Beziehung wiederherzustellen, den ersten Schritt aufeinander zuzumachen. Deswegen glaube ich, dass der Tod, das Nachdenken über den Tod uns nicht nur hilft später im Leben nach dem Tod, sondern auch schon im Hier und Jetzt. Zu wissen, dass man vergänglich ist, dass man nicht immer sein wird, das macht klug. Aber auch zu wissen, dass ich nicht okay bin, auch das macht klug. Denn in Vers 12 und den nachfolgenden Versen steht, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder her. Bis wann? Erbarme dich deiner Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. So werden wir jubeln und uns freuen in all unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände festige du es. Wenn der Psalm hier vorher geendet hätte, müssten wir wirklich sagen, was für ein deprimierender Psalm. Der Mensch muss einmal sterben, der Mensch ist voller Schuld, der Mensch ist nicht immer, der Mensch ist nicht okay. Aber die restlichen Verse, ich finde, die machen den ganzen Psalm, bringen den nochmal zurück zu einer ganz neuen Perspektive. Weil all die Verse 12 bis 17, die ich vorgelesen habe, das sind alles Bitten an Gott. Bitte erbarme dich. Sorge dafür, dass wir wieder Freude am Leben haben. Hilf uns, dass wir die Tage richtig zählen können. Vorher hat Mose beschrieben, wie das Leben ist. Aber jetzt sagt er, was er gerne hätte von Gott, was Gott tun soll. Und ich frage sie, wer bittet jemanden? Bitte tu doch etwas für mich. Wer macht das? Nur derjenige, der etwas von dem anderen erwartet. Mose erwartet hier etwas von Gott. Warum? Weil Mose weiß, dass er nicht ohne Gott kann. Deshalb bittet er Gott, dass Gott eingreift, dass Gott, wenn Gott nämlich etwas tut, dann kann es gelingen. Es liegt an Gott, ob Mose Freude hat oder nicht. Daran liegt es. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Damit beginnt Mose. Wir müssen sagen, wie werden wir klug oder was ist Weisheit in der Bibel? Weisheit, wenn von Weisheit oder von Klugheit oder Weisheit in der Bibel die Rede ist, dann geht es um die Ehrfurcht vor Gott. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Gott zu respektieren. Und ich glaube, gerade in diesem Psalm wird gezeigt, Gott, ehe die Berge geboren wurden, warst du schon. Du bist immer. Du bist immer und ewig, während wir Menschen vergänglich sind, nicht immer und ewig sind. Gott ist zornig wegen unserer Sünde. Und ich glaube, das ist genau das. Die Weisheit ist anzuerkennen, Gott ist ewig, wir sind es nicht. Gott ist zornig wegen unserer Schuld und das zu Recht. Und das anzuerkennen, Gott, Gott sein zu lassen, ihn über uns stehen zu lassen und akzeptieren und zu sagen, Gott, ich bin von dir abhängig. Ich glaube, das macht unser Leben klug und weise. Zu sagen, Gott, ich weiß, dass ich ohne dich nichts tun kann. Und deshalb erbarme dich, sättige uns am Morgen, erfreue uns und so weiter. Manchmal haben wir den Eindruck, unser Volk ist auf unseren eigenen Mist gewachsen. Ja? Dass unser Studium so gut funktioniert, liegt doch daran, dass ich so klug bin, dass ich so diszipliniert bin. Dass das Projekt auf der Arbeit mir gelungen ist, doch deshalb, weil ich so hartnäckig dran geblieben bin, nicht aufgegeben habe. Und dass meine Kinder so vorbildlich sind. Also dieses Beispiel muss ich jetzt bringen, weil meine Frau gemeint hat, jetzt muss nur etwas, nicht nur an der Arbeitswelt, sondern denk auch mal an die Familien. Wenn meine Kinder so vorbildlich sind, dann auch nur deshalb, ja, weil ich so eine gute Mutter bin, weil ich mich mit Erziehungsmethoden beschäftigt habe und weil ich da jetzt da durchsteige. Haben wir nicht manchmal genau den Eindruck von unserem Leben und gucken auf andere hinab und sagen, ja, uns ist doch das Leben deshalb so geglückt, weil ich das und das getan habe. Ich glaube, wenn wir so denken, dann gleichen wir dem Specht, einem Specht, der mit seinem Schnabel an einem Baumstamm klopfte. Und just in dem Moment passierte etwas ganz Besonderes. Der Blitz schlug in diesen Baum ein und brachte diesen Baum mit voller Wucht, brach er in entzwei und der Baum krachte zusammen. So, der Specht flog ein Stück weiter zu den anderen Vögeln und sagte dann ganz überrascht, ich wusste ja gar nicht, dass ich so viel Kraft in meinem Schnabel habe. Und wir denken dann, Mensch, bist du blöd, ne? Du hast glücklicherweise gerade zu der richtigen Zeit geklopft und da ist der Blitz eingeschlagen. Und mal ganz ehrlich, sollten wir uns nicht auch fragen manchmal, wie kommen wir auf die Ideen, uns selber den Erfolg zuzuschreiben? Weil es gibt so viele Dinge, die wir gar nicht steuern können. Manchmal denke ich auch Kindererziehung. Ich meine, als wir die Kinder, uns Kinder gewünscht haben, als wir die Kinder bekommen haben, haben wir noch gar nicht dran gedacht, was alles so passieren kann, ne? Und was alles so schief gehen kann. Und was kann alles passieren, damit, dass die Kinder eben nicht so unterwegs sind, wie wir uns das vielleicht wünschen? Haben wir immer Einfluss, was die in der Schule hören, mit welchen Freunden die unterwegs sind? Da sind wir als Eltern manchmal auch gefühlt machtlos. Und deshalb glaube ich, wenn Kinder gelingen, dann ist es für mich, kann ich sagen, Gott, danke, dass du das möglich gemacht hast. Ich möchte nicht so wie der Specht sein und sagen, Mensch, was bin ich für ein guter Hecht? Meine Kinder, schaut euch die mal an. Mose hat erkannt, all das, was wir tun, das können wir nur tun, wenn Gott seinen Segen dazu gibt. Und deshalb sagt er, dass lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun. Es macht nicht passiv zu wissen, dass wir sterben müssen. Im Gegenteil, wir werden sogar ganz aktiv, weil wir wissen, wir brauchen Gottes Gnade und Gottes Geschenk für unser Wirken. Es geht darum, dass wir von Gott abhängig sein wollen. Sören Kierkegaard hat mal gesagt, Gott nötig zu haben, also von Gott abhängig zu sein, das ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Ich frage Sie, können Sie sagen, ich habe Gott nötig in der täglichen Arbeit, im Studium oder kommt man eigentlich auch ganz gut ohne Gott zurecht? Funktioniert doch, auch ohne ihn. Und das ist die spannende Frage, können wir sagen, ich weiß, dass ich nicht ohne Gott kann? Und wer in der Bibel eben mitgelesen hat, wird vielleicht festgestellt haben, dass ich einen Vers ausgelassen habe heute, nämlich den Vers 1. Und was ja in den Psalmen immer wieder mal passiert, dass im Vers 1 eigentlich das steht, was den ganzen Psalm ausmacht. Nämlich das Ergebnis der ganzen Reflexion von Mose ist der Vers 1. Und da sagt er, Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Andere Übersetzungen sagen, du bist unsere Zuflucht. Oder Wohnung ist sogar noch, ich sag mal, noch persönlicher, wo eine Begegnung stattfindet. Gott, bei dir haben wir uns geborgen von Geschlecht zu Geschlecht, obwohl, oder gerade weil wir wissen, wir sind vergänglich, wir sind nicht okay, wissen wir, Gott, wir können nicht ohne dich. Und das macht das Leben klug. Wie können wir klug werden? Ich glaube, immer der Realität ins Auge schauen. Wirklich leben kann nur der, der die Sache mit dem Tod geklärt hat. Derjenige, der weiß, ich bin nicht immer, irgendwann ist Schluss. Der weiß, ich bin nicht okay. Und der weiß, und gerade deshalb brauche ich Gott. Und in diesem Sinne möchte ich abschließen, möchte mit uns beten und uns bewusst machen, dass Gott derjenige ist, der uns dieses Bewusstsein schenken darf. Dass er dieses Nachdenken auch segnet. Das möchte ich jetzt tun. Gott, du bist immer. Du warst immer, du wirst immer sein. Und wir sind Menschen, die du geschaffen hast, und wir werden irgendwann wieder vergehen. Wir kehren zurück zu Staub. Und du erinnerst uns mit dem Psalm 90 daran, dass die Vergänglichkeit nicht etwas ist, was uns deprimieren muss, was uns fertig machen muss, was uns handlungsunfähig machen muss, sondern im Gegenteil, das uns aktivieren kann, das uns weise und klug in unseren Entscheidungen macht. Deshalb, weil wir wissen dürfen, irgendwann ist Schluss. Und wir dürfen aber auch wissen, wo wir mit unserer Schuld hingehen können. Danke, dass du mit Jesus alles möglich gemacht hast. Dass du nämlich möglich gemacht hast, dass wir in unserem Schatten zu dir kommen dürfen, uns in deinem Schatten oder in deiner Gnade, in deinen Händen bergen dürfen. Und so bitte ich dich für uns, dass du uns im Nachdenken jetzt segnest, dass du das Tun unserer Hände segnest, weil darauf sind wir angewiesen. Es liegt nicht an uns, es liegt an dir, an unserem, dass du das Wollen und das Vollbringen auch schenkst in uns. Darum bitten wir dich. Amen. Gemeinsam werden wir jetzt als Antwort auf das, was Gott uns durch die Bibel gesagt hat, das Lied gemeinsam singen, Höher.